Hallo und so schön, dass du wieder da bist. Ich sag ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schlendern und Reisen, deinem neuen Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Mein Name ist Kira und ich nehme dich jetzt mit auf einen Roadtrip einmal quer durch Italien. Und obwohl ich als Kind wirklich schon oft da war, habe ich bei dieser Reise nochmal richtig viel Neues gelernt, was ich unbedingt mit dir teilen möchte. Also freu dich auf eine bunte Mischung aus Reisetipps, Anekdoten und absoluten Italien-No-Gos, ja, die auch wir erstmal schmerzlich vor Ort erlernen mussten und so definitiv nicht wiederholen werden. Alles in allem war es aber eine unglaublich schöne Reise, also ganz viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir gleich losstarten, muss ich noch eine Sache loswerden. Danke, einfach weil ihr uns so unglaublich nette Nachrichten nach der letzten Folge geschickt habt. Wir haben mit gar nichts gerechnet. Wir, mein Freund Gregor und ich, wir haben ja die letzte Folge über unser Ranch-Abenteuer in Montana zusammen aufgenommen. War ein absolutes Experiment für uns. Sich mit seinem Partner vors Mikro zu setzen, ist wirklich, ja, erfordert irgendwie nochmal ein bisschen mehr Mut, als das alleine zu machen, weil man ja auch irgendwie nicht weiß, wie ist man so zusammen. Dementsprechend hat es uns riesig gefreut und ich habe auch eben schon kurz mit ihm gequatscht und er meinte, wenn es nicht so lange dauert, dann kommt er gleich nochmal für 5 Minuten dazu. Es gibt nämlich eine Anekdote auf unserem Italien-Roadtrip, die kann ich nicht alleine erzählen, die ist so schräg, die hat er auch miterlebt, ja, da muss er auf jeden Fall dabei sein. So, und jetzt müssen wir gefühlstechnisch erstmal so ein bisschen in dieses italienische Lebensgefühl kommen. Sorry für den Ohrwurm, ja, der könnte euch noch den ein oder anderen Tag begleiten. Wir sind jedenfalls mittlerweile mit dem Flieger in Rom angekommen. Und hier ist es im August, ihr könnt es euch vorstellen, brütend heiß. Deswegen wollen wir uns auch erstmal ein paar Tage akklimatisieren. Hier sind wir 3 Tage, dann mieten wir ein Auto an und wollen einmal quer durchs Land bis ganz in den Süden fahren. Wir haben insgesamt einen Zeitraum von 3 Wochen zur Verfügung, aber jetzt sind wir erstmal in Rom. Bevor ich jetzt zum ersten Tipp komme, möchte ich dir einmal kurz beschreiben, wo wir in Rom untergekommen sind. Wir hatten da nämlich so eine kleine Ferienwohnung in einem ganz typischen italienischen Altbau. Die war an sich auch gar nicht so besonders. Dieses Gebäude war von außen, was ja auch ganz klassisch für Italien ist, in so einem warmen Orangeton gestrichen. An den Fenstern von außen waren diese grünen Holzfensterläden. Innen war alles krumm und schief, also wir hatten keine gerade Wand. Der Boden hat geknarzt, alles mit so Holzmöbeln. Und jetzt kommt's. Eine Sache war genial. Wir hatten im obersten Stock eine große Terrasse. Und seit wir dieses eine Mal, eine Terrasse in einer Großstadtwohnung hatten, würden wir am liebsten wirklich nur noch genau solche Ferienwohnungen anmieten. Zumindest eine mit Balkon. Denn uns hat das total geholfen, irgendwie so mental in Rom anzukommen. Und das lag vor allem an der Geräuschkulisse. Denn wenn du auf dieser Terrasse standest, dann hast du echt einmal so die volle Dröhnung Italien für die Ohren bekommen. Wir hatten nebenan so 2 Omis, die sich die ganze Zeit auf Italienisch unterhalten haben. Die saßen irgendwie auch gefühlt die ganze Zeit nur vor ihrem Haus. Es gab ein Restaurant in der Nähe, da kamen dann zum einen irgendwie tolle Gerüche noch an. Man hat aber auch das Geschirr klimpern gehört, die Menschen, die sich unterhalten haben. Mal ist ein Roller über das Kopfsteinpflaster gefahren. Andere Male hat man irgendwie Autos hupen hören. Also man war so mittendrin. Und auch wenn das jetzt gerade irgendwie irre laut klingt, es hat überhaupt nicht gestört, sondern es tat richtig gut, um einmal so richtig anzukommen. Und ja, es ist jetzt unrealistisch zu sagen, man mietet nur noch Ferienwohnungen mit Balkon oder Terrasse an. Aber so morgens beim ersten Kaffee dann zumindest mal alle Fenstersperrangelweit aufzureißen und das Ganze so auf sich wirken zu lassen, hat, könnte ich mir vorstellen, einen sehr ähnlichen Effekt. Vielleicht geht's dir da ganz ähnlich. Wir haben auf Reisen immer so, naja, so eine kleine Challenge mit uns selbst. Wir wollen uns immer maximal so fühlen wie jemand Einheimisches. Na klar, so ganz kriegt man das natürlich nicht hin, aber es gibt ein paar Stellschrauben, an denen man drehen kann. Die erste ist auf jeden Fall schon die Unterkunft, deswegen haben wir eine Ferienwohnung genommen und kein Hotel, weil man sich dann so ein bisschen vorstellen kann, man würde da wohnen und geht dann morgens so ganz selbstverständlich zum Brötchen holen und so. Und die zweite Sache ist, die wir als sehr italienisch ansehen, das Rollerfahren. Und deswegen haben wir direkt gesagt, wir wollen Rom mit dem Roller unsicher machen. Und dann haben wir vorab der Reise schon mal so ein bisschen gegoogelt, wie wir das am besten hinbekommen und sind auf so einen Shared-Roller-Anbieter gestoßen. Also das Konzept gibt's ja auch in vielen deutschen Städten. Das sind Anbieter, die einfach in der ganzen Stadt Roller verteilen, die du dann einfach per App anmieten kannst. Und ja, da sind wir auf Kultra, so heißt der Anbieter, gestoßen. Und das Schöne ist, den gibt es in ganz Europa. Also ich habe gerade nochmal gegoogelt, den gibt es in Barcelona, Madrid, Paris, Lissabon. Und wenn du dir da einmal ein Konto gemacht hast, kannst du das eben überall nutzen. Und da kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, richte dieses Konto vor deiner Reise ein. Denn das hat bei uns wirklich knapp eine Woche oder so gedauert, bis das freigeschaltet war, weil da eben auch dein Führerschein eingescannt wird und da dann irgendwelche Verifizierungsprozesse im Hintergrund laufen. Deswegen, du kannst dann, wenn du vor Ort bist, direkt losstarten. Das waren komplette Elektroroller und das war so geil, weil es einfach so unglaublich leise war. Du hast immer zwei Helme dabei, also super, wenn du zu zweit bist. Ja, und dann kannst du einfach losbrausen und es macht so einen Spaß. Also erstmal fühlst du dich wahnsinnig italienisch, weil es um dich herum einfach alle machen. Also du bist so einer oder eine von ganz vielen. Und dieser Fahrtwind, der dann so lauwarm ist, obwohl der Tag vielleicht super heiß ist, der dir durchs Gesicht streichelt und man ist so im Fluss irgendwie. Man spürt so den Vibe der Stadt und man fügt sich da irgendwie so schön ein. Was ich so toll fand, du hast auf einmal zwei Sachen miteinander verbunden. Das von A nach B kommen, was du ja ohnehin irgendwie musst, und Sightseeing. Also ich bin grundsätzlich gar nicht so der große Sightseeing-Fan. Ich weiß dann manchmal irgendwie auch gar nicht, was ich an diesen typischen Sehenswürdigkeiten soll, außer sie einmal zu fotografieren, und meistens sind da auch so viele Touristen und so. Und auf dem Roller ist es plötzlich, gerade in einer Stadt wie Rom, wo es einfach eine unglaubliche Dichte an Sehenswürdigkeiten gibt, eher so, dass man da so beiläufig dran vorbeifährt. Also wir hatten so oft den Moment, dass wir auf einmal gesagt haben, huch, jetzt sind wir ja gerade am Kolosseum und ach guck mal krass, hier, wir fahren direkt am Vatikan vorbei. Es war alles so ungeplant und das war irgendwie toll. Und es ist zudem, finde ich, noch eine richtig schöne Alternative zu diesem klassischen Sightseeing-Bus. Ich muss sagen, ich finde den eigentlich gar nicht so doof. Also ich kenne viele, die den doof finden. Aber ich mag das irgendwie, weil man so rumgefahren wird und man kann selber mal irgendwie für einen Moment den Kopf ausschalten. Ja, aber du hast natürlich Sachen wie, du weißt nicht, ob du einen Platz da drin bekommst. Du hast eine sehr starre Route. Naja, und mit deinem Roller bist du eben wesentlich flexibler. Und um das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen preislich einzuordnen, ich habe gerade nochmal geguckt, dieser Basistarif, der kostet dich 26 Cent pro Minute, aber du kannst zum Beispiel auch einen Tagespass nehmen, der ist unter 30 Euro, gerade wenn du zu zweit bist, kannst du dir das super teilen, aber es ist eigentlich eine sehr günstige Variante, so eine Stadt zu erkunden. So, wir hatten also unseren Roller und sind rumgefahren und auf den Straßen waren eben auch andere Rollerfahrer. Aber sobald wir so ein bisschen innenstädtischer wurden, hatten wir das Gefühl, hier stimmt irgendwas nicht. Es gab Straßenzeilen, die waren komplett wie ausgestorben. Ohne Witz, ich habe Fotos gemacht, da ist kein einziger anderer Mensch drauf. Und das in einer Großstadt wie Rom und wir konnten uns das nicht erklären. Und irgendwann haben wir eine Person angesprochen, von der wir dachten, die ist bestimmt einheimisch. Und es war ein älterer Herr, der uns dann auch ganz verdutzt angeguckt hat und meinte, hä? Es ist kurz vor Ferragosto, was erwartet ihr denn? Und ich muss sagen, ich habe den Begriff Ferragosto vorab noch nicht gehört. Ich habe gerade noch mal im Internet geguckt und diesen wirklich treffenden Satz gefunden. Ich zitiere, Mitte August kommt das öffentliche Leben in den Großstädten Italiens nahezu vollständig zum Erliegen. Der Grund heißt Ferragosto, Beginn der Sommerferien, und zwar am 15. August. Es ist der älteste Feiertag Europas, eingeführt damals von Kaiser Augustus und heißt übersetzt auch deswegen so viel wie Ferien des Augustus. Und man muss wirklich sagen, es ist der italienische Feiertag. So wie uns das erklärt wurde, nimmt auch klassischerweise immer die komplette Familie zusammen frei. Und tatsächlich, also viele Restaurants, Bars und auch Hotels, gerade wenn sie familiengeführt waren, waren geschlossen. Also das hatten wir irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm. Und uns wurde gesagt, dass die Italiener wohl total gerne Urlaub im eigenen Land machen und sich so irgendwie die ganze Bevölkerung so ein bisschen verschiebt. Also aus den Städten raus, die Städte sind total leer, an die Küstenregionen und in die Bergregionen. Ja, und deswegen muss man eben bei der Urlaubsplanung total auf diesen 15. August achten, weil es in den Städten sehr leer und an den Küsten sehr voll ist. Also schreib dir das auf, das ist wirklich wichtig. Wir haben da auch, naja, vor allem dann an einer Küstenregion noch sehr schlechte Erfahrungen gemacht, aber dazu später mehr. Was wiederum absolut dafür spricht, um den 15. August in Italien zu sein, ist, dass das ganze Land irgendwie in so einer Partystimmung ist. Also es gab so viele Veranstaltungen, es gab Konzerte, Straßenfeste, die wir irgendwie durch Zufall entdeckt haben. Ganz viele Hotels haben Aushänge gemacht, dass sie ein ganz besonderes Dinner am 15. August veranstalten und auch an den Tagen danach. Aber Achtung, es ist wirklich nahezu unmöglich, irgendwo einen Platz in einem Restaurant zu bekommen. Wir sind da echt ein paar Mal dran gescheitert. Also spontan ist schon mal gar nichts möglich, wirklich gar nichts. Und wenn du vorab anrufst, wirst du zum Teil auch ausgelacht, weil sie dir sagen, ja, da hätten sie aber mal vor 2 Wochen reservieren müssen. Alles klar, das war ein Learning. Ja, unsere Zeit in Rom, die war dann auch irgendwann beendet und dann haben wir uns einen Mietwagen angemietet und unser Ziel war eigentlich nur, so weit südlich wie eben möglich zu kommen. Und Italien besteht ja insgesamt aus 20 Regionen, das ist so ein bisschen wie bei uns die einzelnen Bundesländer, es sind nur eben ein paar mehr. Und wir wollten davon so viel sehen wie eben möglich. So eine bunte Mischung irgendwie aus Strand und Bergen, Inland, bekannte Regionen, unbekannte. Irgendwie so einmal alles sehen, was Italien zu bieten hat. Und unser erstes Ziel war die weltberühmte Amalfiküste. Die liegt übrigens in der Region Kampanien. Wenn man jetzt Amalfiküste hört und vielleicht auch schon mal ein paar Bilder gesehen hat, hat man ja als erstes erstmal so ein absolutes Bilderbuch Italien vor Augen. Geht dir vielleicht ähnlich? Hatten wir auch. Dementsprechend hatten wir sehr hohe Erwartungen an diese Region. Es kam dann aber alles ein kleines bisschen anders. Ich fange aber mal ganz von vorne an. Zur Einordnung, die Amalfiküste, die liegt an der Westküste Italiens und die kannst du dir vorstellen wie so ein Zipfel, also diese ganze Region, der im rechten Winkel von der Küste abgeht. Das Ganze ist eine Halbinsel und hat dann vor Kopf nochmal eine echte Insel, die Insel Capri und die nächstgrößere Stadt ist mit 40 Kilometern Entfernung Neapel. Das Besondere an dieser Region ist, dass es eine sehr, sehr bergige Küstenregion ist und ganz, ganz typisch, ich bin mir sicher, das hast du schon mal gesehen, sind bunte Häuser, die quasi in den Berg gebaut sind. Also es sieht wirklich aus, als würden sich die Häuser übereinander stapeln in den strahlendsten Farben und wenn du da drin bist, dann hast du einen unglaublich spektakulären Blick, weil du eben so hoch über dem Wasser bist und dementsprechend einfach viel, viel mehr Wasser überblicken kannst, als wenn du das von einer geringeren Höhe tun würdest. Ansonsten hast du wirklich richtig viele Buchten. In den Buchten ist teilweise türkisfarbenes Wasser. Es ist alles irgendwie so lieblich malerisch. Und was ich besonders schön fand, ist die Fülle an Zitronenbäumen. Also überall wachsen die. Du hast aber auch ansonsten so ein bisschen die Zitrone als Symbol der Region. Also Wandmalerei mit Zitronen, Dekostücke, gerade in so kleinen Lädchen, die du kaufen kannst. Zitronensorbet ist total beliebt. Also ja, das ist so ein bisschen ein großes Ding, die Zitrone an der Amalfiküste. Und entlang dieser Küste schlängelt sich eine Küstenstraße, die sogenannte Amalfitana. Durch diese geniale Optik ist die ganze Amalfiküste, muss man ehrlich sagen, zu so einer Art Promi-Hotspot geworden. Ich würde meinen, es ist vergleichbar mit Monaco, vor allem wenn du in die Buchten guckst, da liegt eine Luxusjacht neben der anderen. Und immer wenn man denkt, krass, so ein dickes Boot habe ich noch nie gesehen. Dann siehst du, versprochen, 10 Minuten später eins, was noch größer ist. Es ist schon wirklich heftig. Und ich habe mal gegoogelt, wer so in den letzten Jahren da war. Bill Gates auf seiner Yacht, Mariah Carey, die Beckhams, Beyoncé, Jay-Z. Also wirklich alle großen Namen. Und wenn man dann auch ein bisschen Zeit an Land verbringen möchte, dann tut man das sehr wahrscheinlich in einem Örtchen namens Positano. Ja, dieser Ort ist nicht nur malerisch, er bietet auch einfach alles, um einen luxuriösen Urlaub zu verbringen. Du hast teure Boutiquen, Galerien, kleine romantische Restaurants. Und ich habe ein schönes Zitat gefunden. Das heißt, wäre Positano ein Star, könnte es gut Sophia Loren sein. Also ihr merkt schon, Dolce Vita wird hier groß geschrieben. Es wurde übrigens auch ein Teil von Sissi hier gedreht. Na und jetzt kommt das große Aber. Es ist zum einen extrem touristisch und es ist auch wirklich unnormal teuer. Also ich würde jetzt mal so geschätzt sagen, 5-mal so teuer wie im Rest des Landes. Klar, sehr reiche Gäste zahlen das wahrscheinlich auch gerne und alle anderen gucken dann, wie sie klarkommen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich berechtigterweise, was wolltet ihr da? Weil eigentlich bin ich auch eher so von der Fraktion, irgendwo hinzufahren, wo es noch nicht so erschlossen ist, wo man ein bisschen was selber entdecken kann. Aber wir hatten mehrfach gelesen, dass die eingangs genannte Amalfitana, also diese Küstenstraße, eine der schönsten Küstenstraßen Europas sein soll. Und wir lieben ja Roadtrips und wir waren ja jetzt nun mal in der Region und es führt dann auch nur dieser eine Weg eben durch diese ganzen Städtchen und da muss man eben auch durch dieses Positano und so. Und da haben wir gesagt, wir sind neugierig, wir wollen die Straße sehen und wir nehmen das einfach mal als Erfahrung mit. Ja, und dann sind wir losgefahren. Ja, und gerade zu Beginn war auch erstmal alles super. Also es ist eine sehr, sehr schöne Strecke. Sie ist allerdings auch sehr kurvig. Du hast teilweise Serpentinen, die dich immer weiter nach oben führen. Und das Besondere ist, ein Großteil dieser Straße ist in den Berg geschlagen. Weil eigentlich hättest du da nur Steilklippe gehabt und darauf kannst du natürlich nicht fahren. Und dann haben sie wirklich richtig aus dem Berg diese Straße weggesprengt. Das ist, habe ich so ehrlich gesagt kaum irgendwo gesehen. Du hast dann aber auf der Meerseite immer eine kleine Mauer, das heißt runterfallen kannst du nicht. Und gerade wenn du so sehr, sehr hoch bist, hast du teilweise das Gefühl, dass du wie aus so einer Vogelperspektive auf das Wasser guckst. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Vorerst. Ja, denn je näher du an diese super bekannten Orte kommst, desto schlimmer wird der Straßenverkehr. Ohne Witz, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben nirgendwo anders auf der Welt so schlimmen Straßenverkehr erlebt. Es wurde immer voller. Du musst dir vorstellen, diese Straße ist aber an sich schon extrem schmal. Und ich glaube, die wurde auch zu einer Zeit gebaut, zu der Autos grundsätzlich irgendwie noch schmaler waren. Und dann hast du diese viel zu breiten Autos auf dieser viel zu schmalen Straße, die dann teilweise auch nur noch einspurig ist. Du musst immer wieder stop and go, stop and go. Dann hast du zwei Wagen, die einfach nicht nebeneinander herpassen. Dann ist das totale Millimeterarbeit. Dann kommt dazu, dass es dann natürlich auch keine Parkplätze gibt. Wie denn? Du hast ja nur diese in den Berg gesprengte Straße und da sind aber so viele schöne Buchten, wo die Menschen natürlich auch baden möchten. Dementsprechend parken die dann auch noch einfach auf der Straße, obwohl es teilweise nur einspurig ist. Also es war völlig irre. Und ich habe hier gerade online einen Artikel geöffnet, bei dem der Autor, glaube ich, ein sehr ähnliches Erlebnis hatte. Er schreibt sowas wie, wahnwitzige Kurven so eng wie Nadelöhre, eine überwältigende Herausforderung an die Fahrkünste. Und was ich besonders schön fand, für die einen ist sie die schönste Küstenstraße Italiens oder gar der Welt. Für die anderen ist die Fahrt entlang der Amalfiküste das letzte Abenteuer Europas. Ja, und genau so hat es sich auch angefühlt. Und da waren wirklich so ein paar Erlebnisse bei, die haben sich so krass eingebrannt. Ich sehe immer noch so einen viel zu breiten Bus vor uns, der immer näher kam, näher, näher, näher. Und wir haben beide geschrien, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Und dann wurde die Straße irgendwie durch Zufall 10 Zentimeter breiter. Und er ist 2 Millimeter an uns vorbeigeglitten. Ich möchte diese Straße nicht noch einmal fahren. Also wirklich, das kann ich guten Gewissens sagen. Wenn ich dich jetzt mit dieser Erzählung nicht komplett entmutigt habe und du sagst, ich will es aber selber mal ausprobieren, dann habe ich 3 Tipps. Erstens zu einer anderen Jahreszeit. Ferragosto, ne? In Rom ist es komplett leer und halb Italien ist an der Amalfiküste. Zweitens, miete dir das schmalste Mietauto, was du bekommen kannst. Es erspart dir wirklich einiges an Nerven. Und drittens, miete dir eine Unterkunft, die on top auch noch irgendwie eine Parkmöglichkeit anbietet, weil ansonsten musst du dein Auto ja auch noch auf dieser oder an dieser Straße parken, wo es immer wieder auch zu kleinen Crashes kommt, das Auto wird vielleicht angefahren, du musst erstmal einen Parkplatz finden, dann eventuell noch ewig zu deiner Unterkunft laufen. Genau, also behalte das so ein kleines bisschen im Hinterkopf. Ja, und weil mich das Thema wirklich bewegt hat, habe ich jetzt kurz vor dieser Folge nochmal nachgeguckt und die italienische Regierung hat sich jetzt vorgenommen, dieses Verkehrschaos in den Griff zu bekommen und hat sich folgende Regelung überlegt. Es gibt einen Kalender mit bestimmten Tagen und Wochen, da dürfen Autos, die eine gerade Endziffer auf ihrem Kfz-Kennzeichen haben, an geraden Tagen diese Straße nicht befahren. Und an ungeraden Tagen dürfen Autos mit einer ungeraden Endziffer beim Kfz-Kennzeichen eben auch nicht fahren. Und wenn du eine Hotelreservierung hast, die du als Tourist oder Touristin ja sehr wahrscheinlich hast, dann wirst du auch durchgelassen. Och, hätte es das damals schon mal gegeben. So, und jetzt wird's wieder etwas versöhnlicher. Wir entspannen uns alle. Ein bisschen italienische Musik, bitte. Und wir fahren jetzt zu unserer Unterkunft. Die liegt in einem Ort namens Tovere. Die ist nochmal so ungefähr 40 Minuten von diesem krassen Chaos-Hotspot entfernt. Und wir müssen auch nochmal von dieser Küstenstraße runter und noch weiter den Berg hoch, immer weiter die Serpentinen, bis wir plötzlich an ein kleines Häuschen kommen. Das hat 2 Etagen und das absolut atemberaubendste an dieser Unterkunft war der Blick. Ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Wir konnten den Unterschied zwischen Meer und Himmel nicht mehr sehen. Das war so krass. Also dadurch, dass wir so hoch waren, war das Meer sowieso schon so unglaublich breit vor uns. Und weil es irgendwie so eine Sonneneinstrahlung war, die irgendwie auch so irre war, war das Meer so ganz, ganz hell. Und der Himmel war aber auch hellblau. Und wirklich, wir standen da teilweise und dachten, hä, ist das jetzt noch Meer oder ist das schon Himmel? Und der einzige Anhaltspunkt, den wir wirklich hatten, waren diese Yachten im Wasser. Weil da, wo die kleinen Punkte waren, da musste natürlich noch mehr sein. Aber sowas habe ich auch danach nie wieder erlebt. Und was auch so toll war, war, dass zu dieser Ferienwohnung ein Gemüsegarten gehörte, der eben auch an diesem steilen Hang wie so Terrassen angeordnet war, also auf verschiedenen Etagen. Und da war halt gerade im August alles reif. Und das war so toll, weil wir hatten verschiedene Tomatensorten, Zucchini, Paprika, frischen Rosmarin, Weintrauben, Feigen. Und wir hatten so nette Vermieter, die auch noch meinten, ihr könnt einfach alles essen, was ihr wollt. Es ist eh viel zu viel für uns. Wir wissen gar nicht, wohin damit. Und dann haben wir wirklich in diesen 3 Tagen, in denen wir da waren, ausschließlich von diesen Lebensmitteln gelebt. Und das war irgendwie so ein ursprüngliches Erlebnis. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir waren kein einziges Mal einkaufen. Ich glaube, doch einmal bei einem Bäcker, weil wir noch ein bisschen Brot dazu haben wollten. Und es ist ganz lustig, wir sagen bis heute, wenn wir mal ein Buch schreiben wollen, wahrscheinlich kommt es niemals vor, aber wenn, dann wollen wir das an diesem Ort tun. Und an einem Tag haben wir aber trotzdem, haben wir uns noch einmal ins Auto gewagt und eine ganz tolle Wanderung gemacht. Und die würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du in dieser Region bist. Nennt sich Pfad der Götter. Und du hast auf einer ähnlichen Höhe, wie unsere Ferienwohnung war, einen kompletten Wanderweg. Und wenn du ein bisschen Problem mit Höhe hast, also dann würde ich es dir auf gar keinen Fall empfehlen, weil es teilweise sehr, sehr steil nach unten geht. Wenn dir das aber nichts ausmacht, dann ist es auf jeden Fall eine 5-Sterne-Bewertung. Denn du kannst dich einfach nicht satt sehen an diesem Blick. Es ist so, 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 so schön. Zum Schluss noch einen kleinen kulinarischen Tipp. Ich habe ja eingangs gesagt, dass die Zitrone so gefeiert wird in dieser Region. Und dementsprechend machen die da auch ganz tolles Zitronensorbet. Und das Besondere ist, die servieren das jetzt nicht so klassisch in so einem Eishörnchen, sondern in einer ausgehöhlten Zitrone. Also das haben wir immer wieder gesehen, dass die Leute dann so eine ganze Zitrone in der Hand hatten. Dann kam so das Sorbet und obendrauf nochmal so ein kleines Zitronenhütchen. Also das, was quasi abgeschnitten wurde, sah sehr ästhetisch aus und ist auf jeden Fall ein geniales Fotomotiv. Unser wilder Roadtrip, der geht jetzt endlich weiter. Wir setzen unsere Reise fort Richtung Süden und ich spare jetzt mal so ein paar Stationen aus und setze wieder ein ganz im Süden in Kalabrien. Also wenn ihr euch den Stiefel Italiens vorstellt, dann sitzt das so ungefähr in der Fußspitze. Und hier haben wir ein ganz besonderes Übernachtungskonzept ausprobiert. Ich war schon so oft in Italien, ich kannte das vorher nicht. Das nennt sich Agriturismo. Und das setzt sich zusammen aus den Begriffen Agricultura für Landwirtschaft und Turismo für Tourismus. Und das wird wirklich in allen Regionen Italiens angeboten. Und das ist quasi so Bauernhofurlaub oder Landurlaub. Und man übernachtet wirklich bei einem Bauernbetrieb auf einem Bauernhof, entweder in einem kleinen Zimmer oder in einer kleinen Ferienwohnung, die nebenan gebaut wurde. Und es sind tatsächlich seltener Betriebe mit Tierhaltung und Primärbetriebe, die Landwirtschaft betreiben. Das kann dann Olivenöl sein oder Wein, Käse, Honig, Marmelade, Pasta zum Beispiel. Und das Schöne an diesem Konzept ist, man bekommt nicht nur sehr authentische Eindrücke, nein, man wird auch mit den lokal hergestellten Lebensmitteln bewirtet. Und warum es dieses Konzept wirklich in ganz Italien gibt, das hat einen ganz spannenden Hintergrund, denn zu Beginn der 1950er Jahre hat in Italien so eine Art Landflucht eingesetzt. Also immer mehr Bauern konnten von den eigenen Erträgen nicht mehr leben, haben ihre Betriebe geschlossen und sind in die Städte gezogen. Und das hatte natürlich zur Folge, dass auf einmal ganz viele klassisch italienische Produkte gar nicht mehr hergestellt wurden. Die Tradition ist in gewisser Weise verkümmert, die bäuerliche Kultur wurde immer kleiner, man hatte die Sorge, dass das alles in Vergessenheit gerät. Und dann hat die Regierung gesagt, wir wollen euch Bauern, wir wollen eure Kultur, wir brauchen eure Lebensmittel, die ihr herstellt. Deswegen, wenn ihr Gäste aufnehmt, dann schießen wir einige Gelder dazu. Ja, und so wurde das Ganze dann irgendwie wieder populär und ist zu einem ganz gängigen Tourismuszweig geworden. Und als wir davon gelesen haben, war uns klar, das wollen wir unbedingt mal ausprobieren und haben uns dann einen Olivenbauern ausgesucht in Kalabrien. Einen Hof, der so inmitten von Olivenfeldern lag. Also wirklich weit und breit kein weiteres Haus. Wir hatten so einen ganz tollen Blick und gerade wenn dann abends die Sonne unterging, hattest du diese Lichtstrahlen, die dann noch durch diese Olivenbäume fielen. Ach, ich habe gerade Kopfkino, wenn ihr das sehen könntet. Poste ich auch auf jeden Fall auf Instagram. Und zu diesem Hof gehörte eben einmal eine Olivenpresserei. Das war wirklich wie so eine kleine Minifabrik, aber jetzt nicht irgendwie mit Fließbandarbeit, sondern alles personenbetrieben. Es gab ein Wohnhaus und einen kleinen Anbau, in dem eben die Gästezimmer waren. Und es waren wirklich sehr rustikale kleine Zimmer, die waren total sauber. Da gab es noch eine kleine Küchenzeile und ein Badezimmer, aber mehr auch eben nicht. Und der absolute Luxus für so einen Bauernhof, muss man sagen, war, dass sie für die Gäste noch so einen kleinen Pool gebaut hatten. Und das war so schön, weil wir hatten wirklich krasse Temperaturen damals. Und dann irgendwie bei dieser Hitze in diesem Pool zu liegen, so ein bisschen über die Olivenfelder zu blicken. Ach, das war einfach richtig, richtig schön. Und es war auch alles relativ günstig. Also man hatte das Gefühl, man hat da so eine tolle, authentische Erfahrung, weil wir auch einfach viel von diesem Olivenbetrieb mitbekommen haben. Und das, was uns, glaube ich, am krassesten im Gedächtnis geblieben ist, war das Frühstück. Denn das war einfach nur verrückt. Ja, und dieses Frühstück war einfach irgendwie eine Mischung aus dem krassesten Buffet, was ich jemals gesehen habe, und einer Comedy-Veranstaltung. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Also erstmal durften wir ins Haupthaus. Das fand ich ganz cool. Wir waren quasi wirklich zu Gast bei denen im Wohnzimmer. Und da war ein Buffet aufgebaut. Alles so ein bisschen olivenbasiert. Von 10 verschiedenen Oliven-Tapenaden über schwarze Oliven, grüne Oliven, alles irgendwie der Käse mit Olivenöl überträufelt. Sehr, sehr liebevoll gemacht, aber viel zu viel. Wir waren da, glaube ich, zu dem Zeitpunkt mit 4 anderen Gästen. Und on top kam, dass die Bäuerin namens Dorina wirklich am laufenden Band mit frisch gekochten Speisen aus der Küche kam. Also von Eierspeisen über Pancakes bis hin zu diversen Kartoffelgerichten, die sie einem dann auch direkt vor die Nase gesetzt hat. Und wehe, du wolltest das nicht essen. Also da wurde sie auch richtig laut. Also ich glaube, das war einfach nur Gastfreundschaft, aber wir waren so ein bisschen irritiert, weil wir uns dann irgendwie auch gar nicht mehr getraut haben, irgendwie zu sagen, dass wir schon satt sind, was wir natürlich schon waren. Na gut, wir dachten, wir sind höflich, wir essen alles auf. Und es war so lustig, weil Dorina wusste natürlich, dass wir überhaupt kein Italienisch verstanden und sie verstand kein Deutsch. Sie hat aber am laufenden Band mit uns gesprochen. Also wirklich, sie hat nicht aufgehört und immer, wenn man ihr so ein bisschen signalisiert hat, du, wir verstehen dich ja gar nicht, hat sie es einfach nochmal erklärt und zwar nochmal lauter. Und das gut und gerne 3, 4, 5 Mal. Ich meine, das ist ja sehr bemüht, muss man wirklich sagen. Was das ganze Chaos dann wirklich perfekt gemacht hat, Dorina hatte die ganze Zeit einen kleinen Hund dabei, namens Sashi, so hat sie ihn genannt. Und ich weiß nicht warum, irgendwie hatte Sashi einen kleinen Narren an mir gefressen. Sashi hatte ein Ziel und das war, mich anzuknabbern. Aber so richtig, also Sashi bekam gerade Zähne und Sashi biss mir in die Hand, biss mir in den Fuß. Also und hörte auch gar nicht mehr auf und zerrte so richtig an mir. Und während unglaublich viel Essen vor uns stand, Dorina uns die ganze Zeit zugetextet hat, hatte ich dann auch noch irgendwie diesen Hund am Bein. Was es dann on top aber noch ein kleines bisschen irrer gemacht hat, war, dass die ganze Zeit Fernsehen lief und zwar in einer ohrenbetäubenden Lautstärke Teleshopping. Und ich werde nicht vergessen, dass dort eine italienische Frau stand in einem blauen Ballkleid, die Matratzen beworben hat. Und dann wurde zwischendrin auch mal umgeswitcht und wir haben eine italienische Morningshow präsentiert bekommen. Und das Lustige ist, ich arbeite ja auch für eine deutsche Morningshow und ich würde meinen, da geht's manchmal schon wild her. Aber nein, ich habe ja die italienische noch nicht gesehen. 10 Menschen, die auf Italienisch ineinander brüllen und weil man das auch nicht so gut verstehen konnte, hat Dorina das Fernsehen dann nochmal ein bisschen lauter gemacht. Ja, und in Kombination mit ihrem Gebrabbel, mit dem kleinen Hund am Bein und einfach diese ganze wahnsinnige, surreale Situation, die werde ich so nicht mehr vergessen. Während Dorina für die Bewirtung der Gäste zuständig war, hat sich ihr Sohn um den kompletten Olivenbetrieb gekümmert und wir standen dann einmal mit ihm zusammen und haben ihn auch irgendwie ganz interessiert ein paar Fragen gestellt und für ihn war es so völlig selbstverständlich und das fanden wir so toll zu sagen, Mensch, wenn euch das so sehr interessiert, dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit auf eine große Runde über meine Felder. Und dann hat er so ein richtig robustes 4x4 Real-Fahrzeug ausgepackt. Da hat er uns reingesetzt, es war, ich glaube, 40 Grad draußen und dann sind wir einmal über seine Länder gefahren und wir haben so viel gelernt über Olivenanbau, das war richtig toll. Zum Beispiel, wusstest du, dass Olivenbäume richtige Überlebenskünstler sind? Die können komplett abbrennen und es wird immer wieder allein aus den Wurzeln in der Erde ein neuer Olivenbaum daraus wachsen. Olivenbäume können auch extrem alt werden, also mehrere hundert Jahre sind total normal. Und der derzeit älteste Baum auf Kreta steht da, wird auf 3500 Jahre geschätzt. Krass, oder? Also er selbst hat uns dann auch noch einen Baum gezeigt auf seinem Grundstück, der wohl schon über 1000 Jahre alt war. Und was auch ganz wichtig war, und danach haben wir Olivenfelder plötzlich mit ganz anderen Augen gesehen, es ist ganz wichtig, dass da kein Kraut wächst. Also Unkraut, den Begriff finde ich irgendwie ein bisschen bescheuert, also Pflanzen, die keine Oliven sind, haben nichts auf diesen Feldern zu suchen, denn durch die kann das Feuer erst von Baum zu Baum wandern. Gerade in diesen heißen Regionen brechen immer mal wieder Feuer aus, das ist total normal. Wenn du aber, ich sag's jetzt doch, sehr viel Unkraut hast, erst dann ist die Möglichkeit gegeben, dass es eben ganz viele Bäume befällt. Wenn einfach nur Erde zwischen den Bäumen ist, dann kann das Feuer quasi nicht wandern. Fand ich total interessant. Und wir hatten auf dem restlichen Roadtrip dann auf einmal auch so einen völlig anderen Blick auf Olivenbäume, dass wir immer so gesagt haben, ah, guck mal, da sieht man aber, da ist schon mal ein Feuer ausgebrochen. Ah Mensch, der müsste sein Unkraut aber auch mal wieder wegmachen, das ist ja richtig gefährlich. Also irgendwie, ja, hat es bis heute unseren Blick auf Oliven irgendwie ein kleines bisschen verändert. Ihr Lieben, willkommen zum Ende dieser Folge und ich habe es ja am Anfang schon angekündigt, ich sitze mittlerweile nicht mehr alleine am Tisch. Hallo Gregor, schön, dass du dir die 5 Minuten Zeit nimmst.
Hallo Kira.
Ja, wir sind immer noch in Kalabrien, also ganz im Süden und hatten uns überlegt, Mensch, ein einziges Mal wollen wir jetzt doch essen gehen, gerade zu Ferragosto, muss man ja reservieren. Also haben wir ein italienisches Pärchen angesprochen und gefragt, ob sie uns nicht irgendwas reservieren können.
Und die waren auch so nett und haben das gemacht. Und sie konnte Deutsch, sie war lange in Berlin gelebt, deswegen konnte sie uns total gut helfen und telefonierte 3, 4 Restaurants durch, die alle abgesagt haben. Aber dann hat sie uns einen Tisch besorgen können bei einem sehr schönen Italiener, so ein Backsteinhaus auf so einem kleinen Hügel, und hatte für 20 Uhr einen Tisch für uns.
Ja, und nun kam es, dass wir zum einen sehr hungrig waren, dass wir zum anderen auch einfach sehr deutsch waren und wir waren ein bisschen überpünktlich. Wann waren wir da?
Um 7:50 waren wir da.
Und ich glaube, wir haben definitiv damit eine italienische Todsünde begangen.
Man kommt nicht zu früh zu einer Reservierung, man kommt wahrscheinlich noch nicht mal pünktlich zu einer Reservierung.
Das ist schon unhöflich.
Und ich glaube, dieses Restaurant hat auch erst um 8 aufgemacht. Das ist ja in Italien, da isst man ja sehr spät. Auf jeden Fall haben wir in 2 sehr ungläubige Augen geguckt in Richtung, wer seid ihr und was wollt ihr hier?
Was zum Teufel tut ihr hier? Ja, also wir hatten eigentlich schon den schlechtesten Start für so einen Restaurantbesuch, den es gibt. Wir wurden dann aber trotzdem irgendwie in Empfang genommen, aber auch so halb griesgrämig. Wir hatten Kontakt mit dem Besitzer des Restaurants. Wir nennen ihn einfach mal Giovanni, denn wir haben vorab abgemacht, dass wir seinen echten Namen nicht nennen möchten, weil ich ein kleines bisschen Angst vor ihm habe. Denn ich bin mir nicht ganz sicher, in welchen italienischen Strukturen er steckt. Sagen wir es mal so.
Der uns dann in eine Ecke hinten in dem völlig leeren Restaurant gesetzt hatte.
Die allerletzte Ecke, die dunkelste Ecke, die er finden konnte.
Und uns auch 10 Minuten erstmal ignoriert hat, bis da halt offiziell aufgemacht wird.
Wie würdest du Giovanni, der ist ja auch jetzt relevant für diese Geschichte, beschreiben, so als Mensch?
Erstmal fand ich es ungewöhnlich, ihn als Restaurantbesitzer zu haben, weil ich dachte, er wird sich ja über Gäste freuen. Also er war ja sehr, sehr, wie du sagst, griesgrämig am Anfang. Ein Mann mit 2 Gesichtern, weil er dann ja später sehr auftaute und uns wie die größten Gäste, die er in den letzten 10 Jahren da hatte, behandelte.
Ja, am Anfang muss ich sagen, fand ich ihn aber vor allem dominant. Also wenn ich es jetzt mal fies ausdrücken müsste, würde ich sagen, er war ein Macho. So ein richtiger Macho. Ja, er hat auch, glaube ich, die ganze Zeit nur mit dir geredet. Also ich hatte auch nicht so viel zu melden. Na gut, dann saßen wir da in dieser dunklen Ecke, mussten irgendwie auch noch mit angucken, wie da alles aufgebaut wurde. Und irgendwann hat er dann erfahren, dass wir aus Berlin kommen.
Genau, er fragt, wo wir herkommen, Deutschland, Berlin, und mit dem Stichwort Berlino
änderte sich alles.
Und wir waren wirklich Ehrengäste.
Wir hatten dann einiges bestellt und im Nachhinein, glaube ich, mitbekommen, dass wir nichts von dem, was wir bestellt haben, auch bekommen haben.
Er hat uns auch immer sofort gesagt, was wollt ihr eigentlich essen? Ja, wir hätten gern das und das. Nein. Ich mache euch mal einen Vorspeisenteller. Es war kein Vorspeisenteller, es war eigentlich ein Vorspeisentisch.
Und es hörte auch nicht auf, ne? Also ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, pro Gang wie viel Speisen gekriegt?
So diese klassischen 3 Gänge, Vorspeise, erster Gang, zweiter Gang, und zu jedem haben wir mindestens 3 Gerichte gehabt. Ich glaube bei den Vorspeisen 5.
Ich war aber nach den Vorspeisen schon satt. Aber ich habe mich bei diesem Typen auch wirklich nicht getraut, irgendwie Essen zu verweigern. Also nee, ich bin da, glaube ich, rausgerollt.
Da haben wir richtig, richtig zugeschlagen, um jetzt auch nicht zu sagen, das ist jetzt zu viel oder das lassen wir stehen. die haben sich ja dann auch Mühe gegeben. Die haben ja wirklich so viel da aufgefahren.
Haben wir da gegessen. Naja, und irgendwann fiel ihm dann ein, dass er ja noch einen entfernten Cousin 17. Grades in Berlin hat, der ein Restaurant hat. Und da war für ihn ganz klar, mit dem müssen wir jetzt FaceTimen.
Und den hat er uns dann, da hatte er ihn, glaube ich, schon angerufen, kam mit dem laufenden FaceTime-Gespräch und diesem italienischen Kollegen aus Berlin auf dem Schirm schon zu uns und sagte nur Berlin, Berlin, Berlin. Und dann guckten wir in dieses verdutzte Gesicht von jemandem, der sagte, ach hi, ihr seid aus Berlin.
Ja, ich auch, witzig. Dieser Mann wusste überhaupt nichts mit uns anzufangen. Wir wussten überhaupt nichts mit diesem Mann anzufangen. Und Giovanni guckte uns mit erwartungsvollen Augen an und war jetzt der Meinung, jetzt unterhaltet euch mal schön. Ne?
Und fand das total toll, dass er da jetzt diese Connection gemacht hat.
Und wir waren total überfordert, haben dann irgendwie so 2, 3 Höflichkeitsfragen gestellt. Ja, wo ist denn dein Restaurant? Und er so, ja, was macht ihr denn im Urlaub? Und ich glaube, irgendwie so nach 3 Minuten war die Luft auch raus.
Ja. Dann wurde noch eine halbe Minute ganz kurz sich angeschwiegen und dann sagte Giovanni, okay, ja, super, 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 weiter geht's.
Und ich erinnere mich noch zum Schluss, da habe ich, glaube ich, wieder eine kleine Mini-Todsünde begangen. Ich habe einen Espresso Macchiato bestellt und ich glaube, das ist auch ein absolutes No-Go.
Wurde direkt verweigert
hab
und dann
gekriegt.
Hast du, glaube ich, einen doppelten Espresso oder irgendwas auf jeden Fall.
Irgendwas, was Giovanni
nicht
wollte.
Das,
ja. Na gut, und dann war es Giovanni ja noch relativ wichtig, auch Nummern auszutauschen.
Ja.
Ne? Und im Nachhinein, als wir dann wieder zu Hause waren, haben wir auch rausgefunden, warum der unbedingt Nummern austauschen wollte.
Hat dann noch mal ein bisschen gedauert, ich glaube fast ein halbes Jahr. Und dann schrieb mir Giovanni und sagte, hey, ich brauche deine Hilfe, ich habe einen ganz tollen Plan. Ich möchte ein Restaurant in Berlin eröffnen. Könntest du nicht für mich,
deiner Hilfe.
Für mich Immobilien raussuchen und Besichtigungen machen und dann ziehen wir das zusammen auf und dann machen wir da was ganz Tolles draus.
Krass, ne? Dann hatte der wahrscheinlich von Anfang an die Agenda, als der uns da gesehen hat, dass der uns hier irgendwie so entweder eine krumme Nummer, vielleicht auch eine gerade Nummer, wir wollen ihm jetzt nichts unterstellen, mit uns ein Restaurant eröffnen wollte.
Ja, und ich hatte aber keinen blassen Schimmer.
Nein.
Ich habe ihm dann nur gesagt,
vom ganzen Business nicht.
Ich glaube, du brauchst einen Gewerbeschein, eine Alkoholkonzession und wie du an eine Immobilie kommst, weiß ich auch nicht. Und dann hat sich das auch relativ schnell erledigt. Aber ich habe ihn nochmal gefragt. Mhm. Ich habe ihm jetzt einfach aus Interesse vor ein paar Wochen mal geschrieben. Also, okay. Hast du denn jetzt dein
Mutiger
Restaurant?
Mann bist du, Gregor.
Er hat mir damals gesagt, ach, vielen Dank für deine Hilfe bis hierhin. Wenn ich was habe, seid ihr meine Ehrengäste. Und wir wissen ja, wie das aussieht, wenn man bei ihm Ehrengäste ist.
Ja, nie wieder, danke.
Er hat noch kein Restaurant.
Okay.
Und ich möchte jetzt möglicherweise auch nur eine Eisdiele.
Ach so, guck mal.
Vielleicht kann ich ihm ja dabei helfen.
Mensch, ja, wenn es bei dir nicht mehr läuft im Job, dann wirst du vielleicht Eisdielenbesitzer.
Ja.
Danke, dass du mitgemacht hast.
Sehr gerne.
Und damit endet unser kleiner Abstecher in unseren 3-wöchigen Italien-Roadtrip. Da ist natürlich noch so viel mehr passiert, aber das bewahre ich mir jetzt einfach mal für eine weitere Folge auf. Und ich freue mich, von dir zu lesen. Also melde dich doch total gerne auf meiner Instagram-Seite bei mir. Unter Schlendern und Reisen kannst du mich da finden. Ich freue mich einfach von Anmerkungen bis hin zu Inspirationen. Vielleicht hast du ja auch etwas, womit du mich inspirieren kannst. Vielleicht hast du auch einfach einen Themenvorschlag für eine weitere Folge. So oder so freue ich mich von dir zu lesen und sage bis nächste Woche. Da kommt nämlich am Mittwoch die nächste Folge raus. Tschüssi!